Vielen Dank. Hört man mich? Jetzt. Okay, genau. Ja, vielen Dank euch. Und das ist ja ein Ausdruck dafür, dass wir keine Trauergemeinde sind, sondern eine dankbare, gottlobende Gemeinde. Weil wir ja allen Grund dazu haben, was Jesus für uns getan hat und dass wir auch ein wunderbares Ziel haben und er sogar sagt, ich bin jeden Tag bei euch. Letzte Woche saßen wir noch so schön da draußen in der Sonne, ungefähr 200 Gottesdienstbesucher, das war so ein richtiges Aufatmen für viele Mal und ganz, ganz viele auch da waren, die man lange nicht gesehen hat, zum Teil seit März ja nicht. Und weiß nicht, ob ihr euch noch an die Predigt erinnert, es ging um Gebet und es war auch das Vaterunser mit drin in diesem Predigttext aus der Bergpredigt. Und ich sagte, in diesem Vater unser Gebet hat Jesus eine Stelle markiert, mit einem Textmarker sozusagen, unterstrichen, weil das der entscheidende Punkt oder ein entscheidender Punkt ist. Und deswegen nach dem Gebet wiederholt er dieses Thema nochmal in zwei Versen und sagt im Grunde genommen, wenn ihr eurem Nächsten nicht vergebt oder dem anderen nicht vergebt, dann vergibt Gott euch auch nicht. Ebenso wie wir unseren Schuldigern vergeben, vergibt uns auch Gott. Und das ist ein ganz wichtiges Thema in der Gemeinde, in dieser Welt, dass wir anderen vergeben, was sie uns Böses getan haben. Egal wie lang das her ist, egal ob sich jemand entschuldigt, aber dass unser Herz frei wird und unsere Herzen offen werden, und bei uns die Lasten des Nachtragens und Kaputttragens fallen. Darauf legt Jesus so einen Wert für seine Kinder, weil sonst kann man nicht fröhlich sein, sonst läuft man wirklich bedrückt durch die Gegend, trotz eines großen Gottes. Und sonst kann Gott uns tatsächlich nicht vergeben, was sich bei uns an Schuld ansammelt. Und dann hat sich die Anne Neuhaus gemeldet bei mir. Wo steckt sie? Und hat gesagt, ach, dazu würde ich gern kurz was berichten, zu diesem Thema anderen vergeben. Und das kannst du jetzt auch tun. Ich stelle dir das mal hier auf deine Höhe ein. Ah, ja, da oben, ne? Ne, hier. So, bitte. Wenn du da hingehst. So, ne?
Jo, ich glaube schon. Danke.
Okay.
Gut. So. Hallo und guten Morgen zusammen.
Und der Werner, das Mikrofon muss sprechen.
Ach so, okay. Also der Werner, der hat das auch schon mal wieder ganz toll hervorgehoben, wie wichtig das unserem lieben Gott ist mit der Vergebung. Und das ist mir auch sehr wichtig. Und auch schon bevor ich Christin war, habe ich zum Glück gewusst und kennengelernt, dass die Vergebung sehr, sehr wichtig ist und dass es wirklich machbar ist, dass einige Dinge vielleicht sehr schwer sind und öfters mal angeschaut werden müssen, vielleicht auch nach ein paar Jahren wieder. Aber das wirklich mit Gottes Hilfe ist es möglich und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Jetzt habe ich ein einfaches Beispiel gewählt, wo ich aber gemerkt habe, dass da so mehrere Punkte ich erkennen konnte, nämlich dass die Vergebung ein bisschen größer auch ist. Also da war mal ein Handwerker vor einigen Jahren und wir sind etwas aneinander geraten. Es war nicht so schön miteinander und so ist das halt auch auseinandergegangen. Nicht im Frieden. Und dann habe ich halt ein paar Jahre später wieder gedacht, ich bin, nochmal drüber gestolpert über das Thema Vergebung, habe gedacht, okay, es ist wohl wieder dran. Es ist nicht leicht, also es ist immer wieder schwierig, sich dran zu machen. Ich habe da meine Liste gemacht, der Mann stand auch drauf, weil ich in mir doch noch so einen Groll gespürt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und ich war offen dafür. Und, ich war also auch offen dafür. Und der Mann hatte ein Objekt hergestellt für uns zu Hause. Und dann habe ich mir das nochmal angeschaut und habe auch die Details gesehen. Ich war also offen dafür diesmal. Ich habe das wirklich gesagt, ja, ich will gerne diesen Frieden schaffen und haben miteinander und die Vergebung. Und ich habe mir diesen Gegenstand angeguckt und da waren auch so zwei Details, die sehr schön sind. Die hatte er selber vorgeschlagen und auch angefertigt. Und wie ich da so offen war und mich schon einstimmen wollte darüber, wurde ich so durchströmt von Freude und Glück. Und Und da habe ich gedacht, ja, okay, aber jetzt vergiss mal nicht, du wolltest ja auch vergeben, dass das nicht so halb wird. Dann habe ich gesagt, da war gar nichts mehr zu vergeben. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt guck aber mal hin. Da ist es. Jetzt guck ja auch mal hin, was da war. Da habe ich kurz geguckt und das war einfach, es war aufgelöst. Es war irgendwie so gar nicht mehr da. Und stattdessen war halt Liebe im Herzen. Und das habe ich auch nicht das erste Mal empfunden, wenn ich vergeben habe. Das war also der erste Teil. Und der zweite Teil ist der, dass ich jetzt vor ein paar Monaten kam ich wieder auf das, was Jesus gesagt hat. Er hat auch gesagt, wenn ihr zusammen mit dem Widersacher zum Richter geht, schaut, dass ihr euch vorher einigt. Und da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie Vergebung und so. Das ist nicht das, was wir so oft hören, vergebt, sondern das ist dieser andere Teil. Das ist dieser, ja, ich erkenne jetzt meine Schuld an. Das übergehen wir ganz gerne oft. Und wir können zwar auch andere provozieren und auch ganz schön oft, bis sie mal auf den Tisch hauen. Und dann denken wir, müssten wir dem mal vergeben. Aber wir haben halt auch unseren Beitrag. Und den habe ich mir dann, weil das wirklich so in meinem Kopf immer wieder kam, ich gesagt, gucke ich mir auch mal an. Und das ist ja ganz klar, wenn zwei aneinander geraten, dass auch ich so meinen Teil dazu getan habe. Und es war bestimmt auch für ihn nicht angenehm. Und das habe ich schnell erkennen dürfen. Und mir kam so in den Sinn Apfelkuchen und Entschuldigung. Ich habe gedacht, okay, Apfelkuchen ist eine gute Idee. Und mir kam auch noch in den Sinn über Jesus reden. Ich dachte, ja, na gut, prima, gut. Ja, dann bin ich auch hier hingefahren zu ihm. Und er hat sich gefreut. Und dann habe ich ihm gesagt, ich finde es viel schöner, wenn wir in Frieden miteinander sind. Und dann hat er sofort gesagt, ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Ich finde es auch viel schöner, wenn wir in Frieden miteinander sind. Und er hat mir auch gesagt, dass er in der letzten Zeit öfters an mich gedacht hatte, immer wieder. Und ich habe das gemerkt, dass dieses, es war so schön, man gibt auch Frieden, man gibt gegenseitig Frieden. Und man kann auch mit Frieden beschenken, wir haben uns gegenseitig beschenkt. Und das war sehr wertvoll, es lag ihm ja auch am Herzen. Ja, genau, das wollte ich dazu sagen. Und ich habe auch zu ihm mit Jesus gesprochen. Er war sehr, sehr aufmerksam. Und ich weiß nicht, ob er zum Glauben gekommen ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch gerne mit nach Hause nehmt und auch mal für ihn betet. Gott weiß, wer gemeint ist, dass er zum Glauben kommt und durch Jesus Christus gerettet wird. Und ja, ich wollte einfach nochmal gesagt haben, dass Vergebung so schön sein kann und es ist wirklich von Gott gewollt. Und jeder, der noch irgendwas hat, der sollte wirklich mal in sich gehen und das überwinden. Denn das ist der erste Schritt. Und dann uns steht Gott bei, weil er das liebt, wenn wir vergeben. Er mag das total gerne. Er steht dann wirklich voll hinter uns. Und jeder, der das angehen möchte, macht es nicht halbherzig. Das nützt nichts, leider nicht oder zum Glück nicht. Auf jeden Fall, das kommt wieder. Das hatte ich auch schon probiert. Dann hatte ich mit einigen Sachen gekämpft und ich will vergeben. War nicht so ganz richtig. Es kommt nach ein paar Jahren oder nach einer Zeit kommt es wieder. Also macht es mit ganzem Herzen. So hat sich auch Gott gesagt, von Herzen vergeben. Und das ist was wirklich richtig, richtig Gutes. Jetzt wünsche ich mir Gottes Segen für uns alle und ich danke dir, Herr. Amen.
Vielen Dank, Anne, auch für den Mut, das hier vorne zu sagen und auch für die Ermutigung, vielleicht für den einen oder anderen unter uns, auch mal eine Sache in Ordnung zu bringen. Der Predigtext für heute, Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Da sagt Jesus, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer oder finster dreinsehen, wie es die Heuchler tun, denn sie verstellen ihr Gesicht, damit sie von den Leuten gesehen werden mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon längst einkassiert. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt oder kämme deine Haare und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, dich nicht vor ihnen präsentierst, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Dieser Text gehört zu dem Abschnitt Kapitel 6 ab Vers 1. Also Kapitel 6, Vers 1 bis 18 ist ein Abschnitt in der Bergpredigt. Und Jesus spricht hier über die Frömmigkeit der damaligen Juden und über die Frömmigkeit seiner Nachfolger. Und in dieser Frömmigkeit gab es drei wichtige Elemente, nämlich das Almosen geben, Spenden, Gutes tun, dann das Gebet, das Reden mit dem lebendigen Gott und als drittes das Fasten, von dem wir eben gehört haben. Und dieses Wort Frömmigkeit drückt nicht das aus, was wir tun, da könnte man ja noch viel anreihen, sondern Frömmigkeit meint, wie wir das tun, was wir tun. Also ob jemand fromm ist oder nicht fromm ist, sieht man nicht daran, was er alles tut und ob er noch mehr tut, sondern sieht man daran, wie er das tut, was er tut. Im Grunde genommen, mit welcher Herzenshaltung er dahinter steht und mit welch einem Ziel, mit welch einer Motivation auch, er fromm ist. Er spendet, er betet oder fastet. Darum geht's Jesus. Und wir merken alle in allen drei Dingen, dass Jesus aufgrund des Missbrauchs den Gebrauch nicht abschafft. Das ist eine menschliche Neigung, wenn irgendjemand etwas missbraucht, eine gute Sache, dass wir sagen, dann lassen wir es ganz. Machen wir es nie wieder. Das tut Jesus nicht, ne? Das ist auch nicht objektiv und das ist eigentlich auch kindisch. Wer ein wenig Verstand hat, kann so weit denken und sagen, Mensch, durch den Missbrauch schaffe ich aber den guten Gebrauch nicht ab. Also er sagt zu seinen Leuten weiterhin, spenden ist gut. Er sagt selbstverständlich weiterhin, es ist wichtig, viel Zeit mit Gott zu verbringen und auch im Gebet und im Hören. Und er schafft auch das Fasten nicht ab. Und behält es auch für seine Jüngerschar als ein aktuelles Thema. Bevor ich auf dieses Fasten noch etwas mehr eingehe, möchte ich ein paar Dinge unterstreichen, die in diesem Abschnitt von Jesus besonders betont werden, wo er darauf eingeht. Einmal ist in jedem Abschnitt davon die Rede, dass er vor den Heuchlern warnt. Seid nicht wie die Heuchler. Ne? Wenn sie Spenden und Almosen geben, dann ganz öffentlich lassen sie die Scheine fallen und lassen es hinausposaunen durch die Gassen. Wenn sie beten, stehen sie richtig sichtbar da, damit jeder merkt, wie sehr sie beten. Und wenn sie fasten, schauen sie ganz, ganz bitter und böse drein. Und jeder soll sehen, wie schwer sie es haben und wie ernst sie es im Glauben meinen. Jesus sagt zu seinen Leuten, lasst euch nicht verführen in eurem Glauben, Heuchler zu werden. Das heißt im Griechischen, jemand zu sein mit einer Maske. Jemand zu sein, dessen Glaube ein Schauspiel ist für die Augen der anderen, in der Gemeinde oder wo auch immer. Lasst euch dazu nicht verführen, sondern seid alleine vor dem himmlischen Vater mit eurem Glauben, mit eurer Frömmigkeit. Macht diese Dinge, die ihr öffentlich tut, wenn ihr sie schon öffentlich tun müsst oder möchtet, das ist ja nicht verboten, aber dann macht sie nicht, um gesehen zu werden, sondern macht sie aus der Gemeinschaft des himmlischen Vaters heraus, und im Glauben. Und ich denke, dass auch der christlichen Gemeinde und manchen christlichen Familien ganz viel Schaden erwachsen ist durch Heuchelei. Denn das Erste, was ein Mensch, der vielleicht mal in eine Gemeinde kommt, das Erste, was ein Mensch merkt, ist das echt? Ist die Liebe echt? Ist das Lob echt? Ist der Glaube echt? Ist der Umgang untereinander echt? Oder ist das künstlich? Ist es geheuchelt? Und dann kommt der Mann nach Hause und die Kinder erkennen ihn nicht wieder. In der Gemeinde war er so freundlich. Vorher sogar eine Frau in den Mantel geholfen und zu Hause bäfft er nur die eigene Frau an. Und der Arbeitskollege, den man vielleicht mitgebracht hat, der merkt genau, oh, Am Arbeitsplatz ist er eigentlich ein fieser Hund. Drückt sich vor allem, redet über jeden schlecht und schimpft den ganzen Tag über den Chef. Und wie freundlich und fromm er doch in der Gemeinde ist. Ich glaube, das Erste, was ein Mensch merkt, was unsere Kinder merken, was unsere Nachbarn merken, was unsere Arbeitskollegen merken, was jemand merkt, der in eine Gemeinde kommt oder mit uns zu tun hat, das Erste, ist das echt oder ist das eine fromme Heuchelei? Dann erreicht man genau das Gegenteil. Da kann man noch so fromm reden, noch so viel Halleluja singen, noch tausendmal sagen, der Herr, der Herr, der Herr. Aber wenn wir das Heucheln und nicht echt sind, erreichen wir das Gegenteil. Und davor warnt Jesus seiner Gemeinde, seine Leute. Er will nicht, dass Gemeinde Jesu Christi zu einem frommen Theater verkommt, wo nichts dahinter steckt. Wenn ich es mal so sagen darf, vielleicht Gemeinde Jesu Christi sagt, Gott tut Wunder, Gott heilt, Gott ist größer. Und dieses Leben ist so vergänglich und so irdisch, aber wir haben die Ewigkeit und freuen uns auf die Ewigkeit. Und haben dann mehr Angst vor einem Virus, wie vielleicht Leute, die Jesus gar nicht kennen. Das ist doch Heuchelei. Dann haben wir so geredet und so gesprochen und so geglaubt. Und kommt mal die kleinste Kleinigkeit, wenn ich das mal so sagen darf, fällt man schon um. Was ist dann Glaube? Und das merken Menschen. Und wie viel lassen wir uns das kosten, um unseren Glauben gemeinsam zu leben? Oder wo dank Gemeinde Jesu Christi, und ich glaube, das haben wir nicht getan, aber bundesweit, wo dank Gemeinde Jesu Christi ganz schnell ab und die Atheisten in den Zeitungen schreiben, na, denen war das auch nicht viel wert. Ja, die sind ja noch drei Schritte voraus in ihrer Angst, wie Leute, die Gastronomie und so weiter haben. Was steckt hinter unserem Glauben? Was ist echt, wenn wir von der Ewigkeit reden? Wenn wir davon reden, wir sind in Gottes Händen. Wenn wir davon reden, Jesus ist jeden Tag bei uns. Was ist davon echt? Und Jesus warnt hier mehrmals vor der Heuchelei, vor einem unechten Glauben, vor einem frommen Theater, wo nichts dahinter steht, wenn es drauf ankommt. Denk mal daran im Mittelalter, als es die Pest gab mit 20 Millionen Tote. Da waren die Christen diejenigen, die in die Lager gingen. Da waren die Christen diejenigen, die sich getroffen haben, um Buße zu tun fürs Volk, zu beten und einzutreten. So war das mal. Und so soll es auch uns kennzeichnen, egal was in dieser Welt geschieht oder egal was bei uns drumherum geschieht. Wenn wir von der Ewigkeit reden, dann soll sie wirklich unser Leben bestimmen und auch unseren Umgang mit dem Vergänglichen und mit dem Irdischen. Und Jesus, das ist so ein Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte, wenn Jesus hier von der Frömmigkeit spricht, die ja die Menschen wahrnehmen. Einen zweiten Punkt, wenn Jesus davon spricht, er spricht immer wieder vom Lohn. Ne? Er sagt, die Heuchler haben ihren Lohn schon einkassiert. Und sie bekommen nicht mehr den Lohn, den ihnen der himmlische Vater geben möchte. Wobei wir nicht genau wissen von der Wortwahl, ist es der Lohn, den der himmlische Vater uns geben will, wenn wir bei ihm im Himmel sind? Oder ist es ein himmlischer Lohn, der auch schon heute eine Qualität für uns hat, die Menschen uns nicht geben können? Vielleicht eine Freude, vielleicht eine Erfüllung, vielleicht ein Segen, heute schon vom Vater. Das lässt sich nicht ganz genau sagen von diesen Definitionen her. Aber was Jesus deutlich macht, also wenn du die Dinge, die du tust im Glauben, Gutes tun, beten, fasten oder überhaupt Bibel lesen, Gottesdienst gehen oder was auch immer, wenn du diese Dinge tust mit dem Blick auf Menschen, weil Menschen es erwarten, weil du vielleicht vor Menschen auch als guter Christ dastehen willst, wenn deine Motivation der Blick zu den Menschen ist, dann hast du deinen Lohn schon weg und bekommst nicht den Lohn, den der himmlische Vater dir geben möchte. Der ist flöten gegangen. Uns ist klar, es kann hier nicht um die Rettung gehen. Denn dadurch verliert man nicht die Rettung. Wo kämen wir dahin? Oder gewinnt sie, wenn man es richtig macht. Aber es gibt über die Rettung hinaus ja auch eine Menge andere Dinge, die Gott uns schenkt. Zum Beispiel, geben macht glücklicher als nehmen. Und wenn ich aber gebe im Blick auf Menschen und nicht im Blick auf Gott, dann habe ich dieses macht glücklicher nicht im Herzen. Oder wenn ich im Blick auf Menschen bete, dass sie merken, Mensch, der betet aber viel und so weiter und so fort und nicht im Verborgenen zu meinem himmlischen Vater, dann finde ich vielleicht nicht die Erfüllung, die mir ein Gebet gibt, als Lohn Gottes. Dass ich ein Stück Ewigkeit atme in seiner Nähe. Und vielleicht auch nicht in dem Maß die Erhörung, was auch mit Lohn gemeint sein könnte. Wie bin ich mit meinem Herzen ausgerichtet? Jesus sagt mal in Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 44, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt, und die Ehre, die vom alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Also wenn mir die Ehre und Anerkennung durch Menschen wichtiger ist als die durch Gott, dann gehe ich bei Gott leer aus. Und wenn es um Lohn geht, könnte hier Anerkennung und Ehre gemeint sein. Ehre bedeutet bedeutsam machen. Ehre bedeutet Gewicht geben. Wenn Gott also seinen Lohn schenkt heute schon, dann macht er dich als einen gläubigen Christ bedeutsam in dieser Welt, auch in der Gemeinde. Das ist, wenn Gott dich ehrt. Und es wird vielleicht mal jemand zu dir kommen, der du ein älterer Christ bist, und ein Jüngerer kommt bei dir zu Hause rum und sagt, Mensch, was meinst du dazu? Ich habe da eine Anfechtung. Ich habe da eine Frage. Das kommt dabei raus, wenn Gott jemanden ehrt. Und das letzte Woche sagte mir ein älterer Christ, ziemlich älterer Christ, und sagt, es waren zwei junge Leute bei mir zu Hause. Sie haben sich bei mir an den Tisch mit rangesetzt und sie wollten einfach wissen, Mensch, wie war das früher bei euch mit dem Glauben? Wie habt ihr das gemacht wegen mit Freundschaft und dies und das und jenes? Und derjenige konnte davon berichten, wie sie es gemacht haben mit Jesus. Das ist, wenn ich aber Ehre bei Menschen suche, bekomme ich diese Ehre bei Gott nicht. Dieses, dass Gott meinem Leben und meinem Glauben Gewicht gibt, das geht mir flöten. Das hätte ich aber gern. Oder Jesus sagt dann auch in Kapitel 12, doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Und es gibt Menschen, die kommen aus diesem Grunde nicht zum Glauben an Jesus, weil sie die Ehre bei Menschen verlieren würden. Und ihnen ist diese Ehre, dieses gut angesehen sein bei Menschen wichtiger, als bei Gott geehrt zu sein und bei ihm Ewigkeit zu haben. Wie traurig ist denn das? Wir wissen doch, wie wetterwendisch Menschen sind. Wenn ein Mensch heute applaudiert und dich toll findet, kommst du sowieso in Stress, weil du musst so weitermachen und darfst nicht versagen. Und trotz Bemühen kann es sein, dass er morgen Pfui ruft oder dich im Stich lässt, wenn du ihn brauchst. Was ist das für ein wackeliges Ding? Was ist das für ein elendiges Leben? Man kommt in eine Menschengefälligkeit, in eine Menschenfurcht hinein. Man nährt sich von dem, man braucht ständig das Lob und die Anerkennung. Am Ende war es doch nichts. Wie viel schöner ist es zu wissen, ich möchte Anerkennung durch Gott bekommen. Das bedeutet doch, dass Gott zu mir Ja sagt. Dass Gott sich über meinem Leben freut, weil ich nach seinem Willen leben möchte, weil ich aus seiner Gnade lebe, weil ich aus seiner Vergebung lebe, weil ich mich nach dem richten möchte, was hier drin steht. Und wenn es tausende von Jahren her ist und alle Welt heute sagt, das macht man doch mit Beziehungen völlig anders, das macht man doch heute mit Beruf völlig anders und so weiter, und sagt, nein, ich will mich an das hier halten. Mir ist es viel wichtiger, dass ich Anerkennung bei Gott habe und nach dem lebe, was ihm gefällt, als nach Anerkennung bei Menschen und im Zeitgeist und dieser Welt zu streben. Und am Ende bin ich da alleine gelassen. Da kräht auch kein Hahn nach mir. Jesus spricht von diesem Lohn. Und wir können in Richtung Anerkennung und Ehre denken, zumindest zum Teil. Und ich sage mir, da möchte ich vor Gott stehen. Das ist mir viel, viel wichtiger als vor Menschen. Jesus spricht hier in diesen Dingen der Frömmigkeit auch ganz stark, und das kann ich vielleicht gar nicht ganz auslegen, ganz stark von dem Verhältnis zum Vater. Wenn er hier von Gott spricht, spricht er an keiner Stelle des Neuen Testaments so häufig vom Vater. In diesen Versen 1 bis 18 ist 10-mal vom Vater die Rede. Eurem Vater, dein Vater, unser Vater, euer himmlischer Vater, euer Vater, deinem Vater. Immer wieder so sagen wir, Mensch, der Glaube, die Frömmigkeit, er wächst aus der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Bei Vater geht es um eine Beziehung, Vater-Kind. Und ich habe das war letzten Sonntag eigentlich mehr, habe ich das mir in Ruhe so intensiv durchgelesen, das hat mein Herz richtig angerührt, wie oft Jesus vom Vater spricht. Dein Vater, euer Vater, er weiß schon längst, er ist im Verborgenen, er sieht dich, er wird dir vergelten, unser Vater im Himmel. Ist das nicht einfach toll, wenn wir zu Gott Vater sagen können und Jesus, der Sohn Gottes, das legitimiert und er das sagt, ihr sollt und er ist für euch euer Vater. Und da heraus, aus dieser Beziehung zum himmlischen Vater, aus der Gemeinschaft heraus, erwächst der echte Glaube und die richtige Ausrichtung, eingebettet in Gemeinschaft und Beziehung. Und dann noch ein viertes. Es ist ja hier auch in jedem Abschnitt von dem Verborgenen die Rede. Dann gebe deine Almosen verborgen, nicht vor den Augen der Menschen, alleine vor Gott motiviert. Dann gehe in dein Kämmerlein und schließ dich ein. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, das heißt, er wartet da ja schon auf dich, der im Verborgenen ist, sieht in das Verborgene und wird es dir entlohnen. Und auch hier beim Fasten, dass man es nicht zur Schau trägt, sondern es soll verborgen geschehen, weil Gott sieht das Herz, den Ort der Verborgenheit. Und das ist wohl auch in unserem Glauben ein wichtiger Punkt, in unserer Frömmigkeit ein wichtiger Punkt, dass wir eine verborgene, geheimnisvolle Seite haben und behalten. Es ist gut, ein Zeugnis zu sagen. Es ist gut, von den großen Taten Gottes zu reden, damit er gelobt und gepriesen wird. Und trotzdem gibt es bei jedem wirklich Gläubigen auch eine Intimität der Beziehung zum himmlischen Vater, die ist im Verborgenen. Die bleibt doch im Verborgenen. Sie ist eine tiefe Gemeinschaft. Es ist ähnlich wie bei einem Ehepaar. Man spricht beim Eheseminar schon mal, Mensch, und so haben wir das Problem gelöst. Und so frühstücken wir miteinander und so fahren wir miteinander in den Urlaub und so haben wir auch den Konflikt gelöst nochmal wieder. Das ist alles gut und wichtig und trotzdem wird dieses Ehepaar, wenn es ein glückliches Ehepaar ist und ein gefestigtes Ehepaar ist, eine Intimität und verborgene Seite haben, die sie nicht an die Wäscheleine hängen. Und das braucht man, weil da sind die Wurzeln und von da her ist es echt und keine Show. Und so wird auch dein Glaube, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Kind des himmlischen Vaters bist, eine verborgene Seite haben, wo du ihm Dinge sagst, die kein Mensch hören darf. Wo du Glauben auf einer Ebene und Intimität mit Gott lebst, in einer Vertrautheit, die ein anderer vielleicht ganz anders mit seinem himmlischen Vater lebt. Aber für dich die Beziehung ist und die Intimität zu Gott ist. Und das ist im Verborgenen. Wenn der Glaube nur noch im Öffentlichen abläuft, Gottesdienst, Jugendkreis, mal Gebetsgemeinschaft, mal zu Hause vielleicht auch Bibel am Tisch, aber du dieses Verborgene, du in deinem Kämmerlein mit dem himmlischen Vater, du mit all deinem Leben, mit deinen Sorgen, mit Freuden, im Gespräch mit dem Vater, wenn dieses Verborgene immer kleiner wird, wird dein Glaube irgendwann immer unechter, und am Ende ist es ein Theater und irgendwann fällt es um. Achte darauf, dass du diese verborgene Seite hast und pflegst. Denn da wachsen die Wurzeln. Ich musste denken an einen Psalm, Psalm 92. Da ist eigentlich ein schönes Bild. Ne? Ich lese mal gerade ein paar Verse. Da heißt, der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, toller Satz, ne? Werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht, er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Aber dieses hier, die gepflanzt, das ist das Zentrum hier, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Das heißt, da ist der Tempel, da ist ein Vorhof und im Vorhof des Tempels steht ein Baum, der grünt. Und sie werden alt und bringen sogar Früchte. Das sieht man, daran geht man vorbei und sagt, hey, toller Baum, danke Gott. Ne? Da wächst ein grüner, schöner Baum, eigentlich felsiger Untergrund. Dann heißt es aber, die Wurzeln dieses Baumes, sie gehen vom Vorhof in das Haus bis zum Heiligtum, ist gemeint, und sind, gehen bis dorthin und kriegen von dort ihre Nahrung. Das ist die verborgene Seite. Und wenn meine verborgene Seite gegründet ist in der Gnade, in der Liebe Gottes, auf Golgatha und in der Auferstehung von Jesus und auch im stillen Kämmerlein, würde ich sagen, wenn mein Glaube da drin, in diesem Verborgenen, wenn da die Wurzeln immer mehr hinwachsen, dann wird auch im Vorhof der Baum grün und sogar Frucht bringen, bis ins Alter, wie es hier steht. Wir brauchen diese verborgene Seite und sie soll wachsen, damit das andere echt ist und grünen kann. Das sind also Dinge, die Jesus hier sowohl beim Almosen geben sagt, als auch beim Gebet und auch beim Fasten. Das Fasten soll also auch nicht zur Heuchelei werden. Damals war das zum Teil so. Zweimal in der Woche wurde gefastet, am Montag und am Freitag. Weil man sagte, an irgendeinem Montag bestieg Mose damals den Sinai-Berg, empfing die Tafeln und an irgendeinem Freitag kam er wieder runter. Und da hat man halt gefastet und hat das auch nach außen gezeigt und jeder hat gemerkt, wie ernst doch der seinen Glauben meint. Aber es war Show, es war nicht echt. Wie gesagt, Jesus schafft das Fasten nicht ab. Es heißt zwar in Kapitel 9, ihr kennt die Stelle auch, Jesus antwortete ihnen, nachdem gesagt wird, Johannes und seine Leute, die fasten doch, die Pharisäer auch, aber deine Jünger fasten nicht. Jesus antwortete ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, sagt Jesus, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, Jesus also auch gen Himmel, dann werden sie fasten. Es gibt also beides, diese Zeit des Freude, aber auch die Zeit des Fasten. Fasten in der Bibel, im Alten Testament ist oftmals dann der Fall gewesen, wenn das Volk Israel umkehrte von bösen Wegen. Wenn sie sich danach ausstrecken, dass Gott ihnen gnädig ist und die Schuld und die Folgen der Schuld wegnehmen möge. Da hat man gefastet vor Gott und ihm gezeigt, wie ernst ihnen die Umkehr ist. Auch Ninive. Und Gott verschonte die Stadt. Gefastet hat man in einem Trauerfall, wenn jemand gestorben ist, um auch das Leid und die Anteilnahme zu bekunden. Und gefastet hat man immer wieder, wenn man vor wichtigen Entscheidungen stand und sagt, Gott, was denkst du dazu? Herr, wie ist dein Weg? Wie soll ich mich entscheiden? Ich habe hier keine Offenbarung, ich finde keine Antwort. Da hat man durch Fasten oft vor Gott ausgehalten und sich vielleicht ein Stück mehr öffnen können, dass Gott einen Frieden gibt und eine Gewissheit gibt. Wir würden heute sagen, dass du diesen Beruf wählst, dass du vielleicht zu dieser Beziehung Ja oder Nein sagst oder was es auch sein mag. So war Fasten wichtig. Und wenn Jesus sagt, er schafft es nicht ab, aber es gibt Zeiten der Freude und des Fastens, da sehen wir zum Beispiel im Neuen Testament, dass Jesus selber auch 40 Tage nichts gegessen hatte in der Wüste. Er hat getrunken, aber nicht gegessen. Um ganz mit dem Vater, vom Vater sich vorbereiten zu lassen für die Sendung in diese Welt dann. Wir sehen, wie Jesus mal vom Berg der Verklärung runterkam und da war ein epileptisches Kind und außerdem war noch ein böser Dämon in diesem Kind drin. Und die Jünger konnten dieses Kind nicht heilen und nicht befreien. Und Jesus war erst ein bisschen ärgerlich, warum kapiert ihr es nicht? Und dann fragten sie nach und da sagte Jesus zu ihnen, eine solche Sache kann nur passieren durch Gebet und Fasten. Also da war also eine so schwere Dämonisierung bei einem Menschen. Das ging nicht einfach zack und fertig. Beten wir mal kurz und wenn es nicht geholfen hat, dann soll es so sein. Amen, tschüss, wo ist er? Ne? Beten wir auch noch mal kurz, auch nicht geholfen, na gut. Und dann wärst du 80 Jahre als Christ und es hat nie irgendwo geholfen. Und irgendwann sagt man sich mal, du liebe Zeit, bete ich richtig oder hilft Gott nicht mehr? Und Jesus sagt dir, nein, es gibt Dinge, boah, da kann man nicht einfach nur mal kurz gebetet haben und Amen, wert oder wert nicht. Sondern muss man richtig, richtig dranbleiben. Da muss Gott dann auch führen, einen da Gewissheit schenken. Und da kann auch dann auch Fasten mal dazukommen, um sich ganz zu konzentrieren, wem es dadurch gelingt. Oder auch ganz vor Gott stehen in dieser Ernsthaftigkeit. Herr, wir wissen, dass du das eigentlich nicht willst. Und wir wissen, dass es auch Mächte in dieser Welt gibt und dass es gewisse Kämpfe gibt. Und wir wollen nun durch Gebet und Fasten in diesen Kampf mit einsteigen und ringen. Und dir trotzdem am Ende die Freiheit überlassen, wie du es machen wirst. Kenne ich so etwas? Oder ist es, ich habe halt mal kurz gebetet, das war's. Kenne ich sowas? Auch die Gemeinde in Antiochien hat gebetet und gefastet, die Ältesten. Da heißt es, die Ältesten und die Gemeindeleitung, sie betete und fastete. Und da sprach der Geist zu ihnen, sondert mir aus Barabbas und Paulus zu dem Werk, wozu ich sie bestimmt habe. Oder als Paulus von der Missionsreise zurückkam, als er dann Gemeindeleiter, Älteste einsetzte in den Gemeinden, heißt es auch, das war im Zusammenhang mit Fasten, um solche wichtigen Entscheidungen zu treffen. Nun gibt es kein Gebot im Neuen Testament, faste. Und wer fastet, ist heiliger. Und je mehr du fastest, desto eher kann man Gott etwas abbringen, dass wir das wie ein Werk Gott vorhalten und sagen, nun musst du doch. Das gibt es nicht. Gott ist gnädig, weil er gnädig ist. Er ist barmherzig, weil er barmherzig ist. Und trotzdem bleibt Fasten bestehen als Ausdruck der Ernsthaftigkeit, als Ausdruck der Konzentration und als etwas, wo man vielleicht in besonderer Weise vor Gott stehen bleibt. Fasten bedeutet ja, ich sage ganz bewusst oder ich verzichte ganz bewusst auf Dinge, die ich auch tun könnte. Primär Nahrung, so ist es gemeint, aber es können ja auch andere Dinge sein. Und da hat Fasten ja auch einen menschlichen guten Hintergrund. Fasten kann gesund sein und es täte dem einen oder anderen gut, sich im Essen zu reduzieren, würde jeder Arzt sagen. Fasten kann auch die Willenskraft eines Menschen stärken, weil man lernt, Nein zu sagen und zu verzichten. Und dadurch wird auch eine Persönlichkeit gestärkt. Und vielleicht, wenn mal schwierigere Entscheidungen kommen, dass man auch Nein sagen kann oder Ja sagen kann. An dieser Stelle musste ich, und damit komme ich zum Schluss, an Daniel denken. Das ist im Danielbuch Kapitel 1. Steht nicht unbedingt Fasten drüber, aber dieses Verzichten doch. Da wurden die herrlichsten Speisen bereitet vom König Nebukadnezar am Hof. Daniel und seine Freunde aus Israel, sie waren Juden, wurden dort ausgebildet zu bedeutenden Ämtern im Babylonischen Reich. Und super Getränke, super Essen, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen und Daniel und seine Freunde sagen, nein, wir essen nichts davon. Also da wäre ich schwer. Mal einen Tag, ne? Aber das ging um lange Zeit. Der sagt aber, nein, wir essen nichts davon. Und wenn man danach fragt, Daniel, warum sagst du hier nein? Warum fastest du? Warum verzichtest du? Da hat er gesagt, weil unser Gott diese Speisen für unrein ansieht. Das waren jüdische Reinheitsgebote. Sie hatten mit dem Tempel zu tun. Kann ich nicht alles erklären. Aber Daniel wusste von zu Hause her, dass diese Speisen Gott nicht gefallen, dass es unreine Speisen sind. Vielleicht Schweinefleisch oder was weiß ich, gibt es ja einige Vorschriften in den Mosebüchern. Und er sagt, nein. Und er sagt im Grunde genommen, mir ist jetzt hier der Wille Gottes wichtiger als der Wille von Nebukadnezar. Und ich sage, es gab doch tausend Gründe, Daniel zu sagen, das zu essen. Erstens, du hast so viel Not erlitten, Gott hat es nicht verhindert, jetzt kannst du dich mal ein bisschen selber entschädigen. Zweitens, sei doch diplomatisch. Vielleicht kannst du später bei Nebukadnezar was bewirken. Wenn du jetzt schön mitmarschierst, passe dich halt an. Warum musst du immer überall dagegen sein? Es gäbe so viele Gründe, die man sich hätte sagen können. Na komm, ich esse. Und Gott ist in Israel und ich bin hier. Ist ihm auch vielleicht egal, allmählich. Steht ja in der Bibel, aber es ist ein altes Buch. Und damals war es richtig, aber heute hätte er alles sagen können. Ne? Macht Daniel aber nicht. Sondern er bleibt an dem, was er gelernt hat, was in den Mosebüchern für ihn drin stand und sagt, nein, ich esse nicht davon. Und Gott hat das ja nachher auch bestätigt. Ne? Er hat dann Wasser und Gemüse. Ne? So war es bei ihm. Und Gott hat das gesegnet. Und er ist Persönlichkeit geworden. Und ich glaube, dass hier ein entscheidender Punkt beim Daniel lag, dass er früh gelernt hat, Nein zu sagen. Dass er früh gelernt hat, Gott ist mir wichtiger als die Anerkennung der Menschen. Dass er früh gelernt hat, die Mehrheit muss nicht immer Recht haben, sondern Gott hat Recht. Und er zu den Konsequenzen stehen konnte. Später, als dann König Nebukadnezar kam, der gleiche, wie Darius, ne, da war er schon alter Mann, Minister, hohe Persönlichkeit. Da kommt das Gebot, man soll 40 Tage nicht beten. Ne? Jetzt denken wir, das würden wir uns auch nicht verbieten lassen. Aber es ging nicht um nicht beten. Es ging darum, nicht öffentlich zu beten. Weil so dumm war Darius auch nicht, dass er sich dachte, ich verbiete meinen Leuten, dass sie im Herzen nicht beten sollen zu irgendeinem Gott. Also so machtbesessen war er nicht. Es ging damals um das öffentliche, bekenntnisreiche Gebet. Und Daniel geht nach Hause und kniet vor seinem Ofen. Er hätte auch das Fenster dicht machen können. Er hätte sich unter die Bettdecke verkriechen können. Er hätte beim Spazierengehen in seinem Herzen beten können. Nein, er geht wie immer nach Hause vor das offene Fenster und betet gern Jerusalem. Und das wusste man, der betet da und das war sichtbar. Es ging um das sichtbare Bekenntnisgebet. Und das hatte er von Kind auf gelernt. Ich will hier Gott mehr fürchten. Ich will mir nicht das öffentliche Beten verbieten lassen durch den König Darius. Koste es, was es wolle. Und er kam in die Löwengrube. Und Gott schickte die Engel voraus. Die hielten den Löwen die Rachen zu. Also Fasten bedeutet auch Nein sagen, da wo etwas die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater stört. Das kann für den einen von euch, das beliebte Thema, als würde mir nichts anderes einfallen, aber es ist Thema Nummer eins. Es kann für den einen oder anderen für euch bedeuten, auf Medienkonsum mehr zu verzichten. Muss ich mir auch sagen. Was schaut man sich an? Was spielt man? Was macht man? Könnte Jesus daneben sitzen? Ist es gut für meine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater? Oder muss ich hier und da wirklich auch Nein sagen? Es kann für den anderen eine Beziehung sein, wo ich sage, ist die gut? Ist die gut für meine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater? Es kann für den anderen etwas sein, wo ich sage, okay, da muss ich tatsächlich auf diese Investition verzichten, um hier für Gottes Sache was anderes zu investieren. Oder ich muss ein Stück auf Arbeit und Karriere verzichten, um mich mehr der Familie widmen zu können. Und überall kommen wir auf einmal an Punkte in unserem Leben, wo wir sagen, was entspricht dem Willen Gottes? Was ist von der Ewigkeit her gesehen wertvoller? Und wo möchte ich ein Nein sagen mit allen Konsequenzen? Und Gott wird das segnen, wie er es auch bei Daniel gesegnet hat. Und vielleicht ist das Fasten für uns, lernen auch Nein zu sagen. Vielleicht darf alle Welt das machen und ich merke vor Gott, nee, es schadet mir. Es schadet mir in der Beziehung zum Vater. Ich möchte wirklich lernen, hier zu fasten und Nein zu sagen. Für eine gewisse Zeit oder auch für immer. Ich bete noch. Herr, siehst, wie oft wir vor uns selbst oder vor Menschen stehen, mit unserem Glauben, unserer Meinung, mit unseren Entscheidungen, mit unseren Empfindungen und diese Dinge zum Gott werden, zum höchsten Prinzip. Und das ist einfach Knechtschaft. Auch keine gute Werbung für dich. Und nur du kannst uns frei machen, Herr, dass wir alleine vor dir stehen, dass unser Glaube echt ist, dass wir im Verborgenen wachsen, feste, tiefe Wurzeln bekommen in der Intimität mit dir. Und dann grüne Bäume sein können, die Früchte tragen. Und zeig du mir und dem einen oder anderen, wo es wichtig ist zu fasten, vielleicht ganz konkret Nein zu sagen, weil es aufs Ganze gesehen einfach nicht gut ist. Und du viel Besseres vorhast, viel mehr Segen, viel mehr Freude. Amen.